NDR Info. Redezeit.
Und heute wieder die Redezeit-Visite. Unser Ratgeber Gesundheit. Am Mikrofon ist Andreas Sperling. Schönen guten Abend. Wir sprechen heute über ein Leiden, von dem sicherlich alle schon einmal gehört haben. Viele haben mutmaßlich auch schon schmerzhafte Erfahrungen damit gemacht. Es geht um Probleme mit den Bandscheiben, also um den Bandscheibenvorfall in erster Linie. Fast schon eine Volkskrankheit. Die Visite im NDR Fernsehen hat eben auch gerade darüber berichtet und wir wollen jetzt noch weitere Fragen dazu beantworten. Sie erreichen unsere Experten im Studio unter der Nummer 08000 44 1777, 08000 44 1777, oder im Internet, da können Sie auch mitmachen, ndr.de/redezeit. Der Bandscheibenvorfall. Schmerzhaft, langwierig und ein Thema, bei dem fast jeder mitreden kann.
Es ist die Muskulatur, die lange Rückenstreckermuskulatur, die die Bandscheibe bzw. die Wirbelsäule nicht entlastet. Und die Leute sind zu bequem. Die sagen, ich habe Bandscheibe, und in Wirklichkeit ist gar nicht die Bandscheibe, das ist ihre Rückenmuskulatur.
Wenn man im Büro rumsitzt und sich ja doch ein bisschen wenig bewegt, dann zwackt das schon mal, aber schlimme Sachen hatte ich noch nicht. In der Regel bemühe ich mich um sportliche Aktivitäten, dann gehe ich irgendwie abends laufen oder lege mich in eine heiße Badewanne und das hilft eigentlich dann ganz gut.
Rückenschmerzen kenne ich auch, ich habe da so eine spezielle Stelle hinten links. Viel sitzen vor dem Rechner und so, das hat so ein bisschen das Rückgrat verbogen. Also ich habe einen richtigen Haltungsschaden, aber da kann man also nur jetzt noch ein bisschen mit Gymnastik vorhalten, dass es nicht schlimmer wird.
Ich habe Bandscheibenvorfall vor 20 Jahren. Einen Monat habe ich mich gequält, Spritzen gekriegt in den Rücken und dann mache ich Gymnastik, auch Bewegung. Und dann mache ich so Muskelaufbau in den Rückenbereich. Wenn ich schwere Arbeiten im Garten, ich habe gekriegt von Orthopäde so eine Korsett, die mache ich dann ganz eng und dann geht das.
Zu schwer gehoben, verkehrtes Bett wahrscheinlich und dann Verschleiß von der Arbeit her. Schwere Ersatzteile getragen, die Bandscheibe hat einen abgekriegt dabei.
Ich habe keine Rückenschmerzen, obwohl ich eigentlich einen Beruf habe, wo fast jeder Rückenschmerzen hat. Ich bin nämlich Metzgermeisterin und da muss man sich ja viel bücken, heben. Man muss halt einfach in seiner Freizeit sich dann Ausgleich schaffen für den Rücken. Und ich muss dazu sagen, ich schlafe in einem Wasserbett. Man legt sich rein und fühlt sich wie auf einer Wolke.
Ja, wie auf einer Wolke fühlen sich die, die akut unter einem Bandscheibenvorfall leiden, wohl ganz bestimmt nicht. Probleme mit der Wirbelsäule, was hilft den Bandscheiben? Darum geht es heute in der Redezeit-Visite. Wir sind eine Reihe der Herrenrunde heute Abend. Ich gehe mal durch in der Reihenfolge der Therapie. Erster Ansprechpartner ist ja meistens der Orthopäde. Ich begrüße Dr. Oliver Brinker, er ist Orthopäde und Osteopath in Kiel. Er sitzt dort in unserem Studio und von ihm werden wir sicherlich einiges erfahren über Ursachen, Diagnose und die konventionelle Behandlung von Bandscheibenvorfällen. Schönen guten Abend nach Kiel.
Guten Abend, Herr Sperling.
Dann kommt ja erstmal die schon erwähnte konventionelle Behandlung, Stichwort Physiotherapie. Ich begrüße Christian Rauscher. Er ist Physiotherapeut, Therapieleiter am Rückenzentrum der Asklepios Klinik St. Georg hier in Hamburg. Er verrät uns heute Abend, welche Physiotherapie gut ist, warum überhaupt Bewegung, Muskelaufbau so wichtig sind für gesunde Bandscheiben und welche Übungen sich auch gut zur Vorbeugung eignen. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Schönen guten Abend, Herr Sperling.
Und wenn dann alles nichts hilft, dann ist der Chirurg gefragt. Professor Luca Papavero, Neurochirurg, Chefarzt der Klinik für Spinale Chirurgie an den Schönkliniken in Hamburg-Eilbeck. Er wird uns heute Abend sagen, wann Bandscheibenpatienten um eine Operation nicht herumkommen und wie die Heilungschancen sind. Auch Ihnen guten Abend.
Guten Abend Ihnen auch, Herr Sperling.
Dr. Brinker, der Orthopäde in unserer Runde, klären Sie uns doch erstmal auf. Wir haben 23 Bandscheiben. Was passiert denn, wenn es da zu diesem sogenannten Vorfall kommt?
Ja, es ist so, dass die Bandscheibe einen äußeren Faserring hat und innen drin einen weichen, gallertartigen Kern. Und dieser gallertartige Kern tritt gelegentlich aus diesem äußeren Faserring heraus. Das heißt, der äußere Faserring wird dann spröde, reißt ein und diese Gallertmasse tritt aus wie aus einem Gelkissen, in das man ein Loch einsticht, oder wie aus einer Zahnpastatube, auf die man draufdrückt, wo die Zahnpasta rausläuft. Dieses Material, was da rauskommt, ist nicht ganz fest. Es ist eben so gelartig, aber es verhärtet im Laufe der Zeit, wenn es denn dort in den Spinalkanal eintritt und wird dann irgendwann eben auch von seiner Struktur her etwas härter.
Manchmal ist es ja auch kein Vorfall, sondern nur eine Vorwölbung. Ist das genauso schlimm?
Das ist immer die Frage, wo es drauf drückt. Also qualitativ ist der Unterschied nur, dass der Faserring heil bleibt und sich der gesamte Faserring nach vorne wölbt. Aber das kann auf einer wesentlich breiteren Fläche sein als wirklich nur dieser kleine Punkt, aus dem dann diese Galertmasse austritt. Also entscheidend ist immer, auf was es drückt, auf welche Struktur diese Masse, die dann eben vorwölbt oder vorfällt, drückt. Ob das ein Nerv ist oder ob das wirklich nur die Hirnhäute sind, was aber genauso gut wehtun kann.
Professor Papavero, in den allermeisten Fällen trifft ein solcher Vorfall den Lendenwirbelbereich. Warum eigentlich?
Weil er sehr beweglich ist. Wenn man eine Daumenregel aufstellen kann, kommen auf 100 lumbale Bandscheibenvorfälle, also der Lendenwirbelsäule, 10 der Halswirbelsäule, die das zweitbeweglichste Segment der Wirbelsäule ist, und lediglich einer der Brustwirbelsäule, die durch das Rippengitter versteift wird. Also Verschleiß ist synonym mit Beweglichkeit, mit biomechanischer Belastung durch Bewegung.
Sie operieren ja nun auch Bandscheiben, Bandscheibenvorfälle. Es ist noch gar nicht lange her, da gab es deutlich Kritik in der Medizin und an der Medizin. Da hieß es, es werde viel zu schnell, viel zu oft, viel zu häufig operiert. Ist das heute immer noch so?
In Vergangenheit war es sicher teilweise begründet. Einstellung dazu hat sich sicher geändert. Um ein Beispiel zu nennen, in unserer Klinik werden ja Patienten vorgestellt mit Bandscheibenvorfällen, eigentlich mit der Frage der Operationsindikation. Und im Durchschnitt operieren wir oder stellen wir die Indikation bei 15% der Gesamtpatienten. Das ist also relativ wenig, weil dank der Spritzentherapie, nennen wir sie so, diese computergesteuerten Einspritzungen, ein großer Teil der Vorfälle ohne Lähmungen gut behandelt werden kann. Das ist also so eine Zwischenstufe zwischen rein konservativer Therapie mit Physiotherapie und Medikamenten als Tablettenform und der eigentlichen Operation, sodass sich die Zahl der Operationen eher reduziert hat.
Aber das Mittel der Wahl ist erst einmal eine gute Physiotherapie. Herr Rauscher, wie erfolgreich sind Sie damit bei Bandscheibenpatienten?
Im Grunde kommt es immer darauf an, wie sehr der Nerv irritiert ist. Und im Falle von einer Spritze oder von ähnlichen Interventionen, wie viel Prozent Linderung die Spritze gebracht hat. Wenn wir einen Effekt durch Spritzen haben, gehen wir davon aus, dass der Bandscheibenvorfall verursachend für den Nervenschmerz ist. Und dann kann man über Druckentlastungen und über Nervenbeweglichkeit eine deutliche Linderung der Symptomatik erreichen.
Aber ich glaube, man muss sagen, die Patienten brauchen Geduld.
Auf jeden Fall. Das ist nichts, was von einem auf den anderen Tag wieder weggeht.
Also Sie brauchen Geduld und Sie müssen auch wirklich selbst aktiv mitmachen.
Das ist der springende Punkt. Es bringt den Patienten nicht weiter, einmal am Tag für 10 Sekunden eine Übung zu machen, sondern wenn, dann muss die sehr häufig, gerne stündlich und regelmäßig durchgeführt werden, um herauszufinden, ob diese Art der Bewegung auch einen guten Effekt bezogen auf den Schmerz hat.
Wir haben ja in der Umfrage einige Passanten gehört, die haben so die Gleichung aufgemacht, Rückenschmerzen gleich Bandscheibe. Geht diese Gleichung eigentlich auf? Stimmt das? Kann man das so gleichsetzen?
Aus meiner Sicht nicht. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Arten von Rückenschmerzen. Und der Bandscheibenvorfall bildet im Grunde genommen einen relativ kleinen Anteil des Gesamtkomplexes Rückenschmerz.
Gehen wir nochmal zu Ihnen, Dr. Brinker, unser Orthopäde, der in Kiel sitzt. Was können denn die ersten Anzeichen sein, die Vorboten für solche Probleme mit der Bandscheibe, wenn man sie denn dann auch wirklich merkt?
Ja, der Rückenschmerz ist ja nicht zwangsläufig immer dabei. Wenn Sie einen Bandscheibenvorfall haben, der auf eine Nervenstruktur drückt, dann kann das eine reine Ausstrahlung ins Bein zum Beispiel machen und im Rücken selber ist der Schmerz eher im Hintergrund. Meistens sind es dann ja auch Patienten, die schon vorher immer mal Rückenschmerzen hatten und dass es da im Rücken dann auch noch wehtut, finden sie gar nicht so als neu. Aber was dazu kommt, ist eben eventuell ein Kribbeln an verschiedenen Stellen des Oberschenkels, manchmal bis in den Unterschenkel, bis in den Fuß ausstrahlend. Das Gefühl wie Nadeln, die dort reinstechen oder einfach eine Taubheit, dass die Berührung an bestimmten Stellen der Haut eben einfach weniger wahrgenommen wird.
Aber es kann ja unter Umständen auch zu wirklich ganz extremen Lähmungsausfallerscheinungen kommen. Professor Papavero, welche sind denn das zum Beispiel? Was sind wirklich so die ganz schlimmen Fälle, ganz schlimmen Folgen eines Bandscheibenvorfalls?
Ja, ich würde die häufigsten nennen. Die häufigsten sind, dass man den Fuß nicht heben kann. Das heißt, man merkt als Patient oder Patientin, dass der Fuß sozusagen platscht. Man kann nicht auf den Zehenspitzen stehen. Das ist ein Test, den jeder machen kann. Und die dritthäufigste ist, man kann nicht auf einer Stuhl oder auf einer Treppe steigen. Diese drei Tests, also den Fuß heben, auf den Zehenspitzen zu stehen und versuchen, auf einen Stuhl zu steigen, machen etwa 95% der Lähmungen aus. Also wenn man das im Eigentest durchführt und man hat keine Ausfälle, dann ist man schon sehr auf der sicheren Seite.
Können Sie denn so vom Schnitt Ihrer Patienten sagen, sind mehr Frauen oder mehr Männer betroffen?
Da gibt es keine nennenswerte Geschlechtsprävalenz. Es gibt aber eine deutliche Altersstufenprävalenz. Das heißt, Bandscheibenleiden ist ein klassisches Leiden zwischen dem 4. und 5. Lebensjahrzehnt. Dann gibt es natürlich Ausnahmen aus vielen Gründen, Sport und so weiter. Dann geht es auch ins jüngere Alter. Aber üblicherweise ist das das mittlere Lebensalter.
Ja, ich habe das auch gelesen. Durchschnittsalter so bei 40. Korrekt. Das hat mich sehr überrascht, Herr Rauschert, dass es auch nicht wesentlich ältere Patienten trifft. Wie kann man das erklären?
Die wesentlich älteren Patienten haben weniger Volumen in ihrer Bandscheibe. Je älter sie werden, desto mehr schrumpfen sie im Grunde genommen. Und das führt dazu, dass der Flüssigkeitshaushalt der Bandscheibe geringer wird und dadurch auch die vorfallende Masse geringer wird. Und deshalb ist es im Alter eher kein Problem.
Und können das, Dr. Brinker, auch schon Kinder, Jugendliche bekommen?
Theoretisch ja, und in Einzelfällen sind ja auch traumatische, also durch Unfälle bedingte Zerreißungen von Bandscheiben beschrieben, aber das sind eher wirklich absolute Einzelfälle.
Wir haben einen ersten Anrufer in der Leitung, Holger Piel ist das, der uns aus Gütersloh anruft. Schönen guten Abend, Herr Piel.
Schönen guten Abend nach Hamburg.
Ihre Frage an unsere Experten.
Ja, keine Frage, sondern eher ein...
Ein Erfahrungsbericht.
Genau, ja. Ich bin vor 2 Jahren über den Zeitraum eines Jahres so mit ständigem Schwindel und leichten Gleichgewichtsstörungen herumgelaufen und fühlte mich eben, als hätte man so einen Helm auf und so weiter. Und dann bin ich zu meinem Orthopäden gegangen. Man denkt ja dann schnell, dass man, wer weiß, was für eine Krankheit hätte. Und der hat dann einfach diagnostiziert, dass das einfach nur ziemlich starke Verspannungen oben an den letzten beiden oberen Halswirbeln waren. Stichwort Atlas. Und ich möchte auf diesem Wege auch anderen Leuten Mut machen, die das auch haben. Ich weiß, es ist so eine Bürokratenkrankheit oft und man muss darauf extrem achten, dass man nicht vor dem Rechner in diese Schonhaltung geht. Und seit dieser Diagnose und mein Orthopäde hatte mir auch entsprechende Übungen dann erklärt, die ich machen kann, achte ich viel mehr drauf, nicht in diese Schonhaltung zu gehen. Und ja, das wollte ich einfach gerne mal auch an anderen gesagt haben.
Ja, und das ist ja ein sehr wichtiger Hinweis, eben auch vorbeugend wirklich zu arbeiten. Das ist auch das Feld von Herrn Rauscher. Wie schwierig ist denn das eigentlich, Menschen davon zu überzeugen, dass sie wirklich auf ihre Haltung achten, auf ein bisschen Bewegung achten, Übergewicht vermeiden, gesundes Sitzen, öfter mal die Position wechseln?
Es ist immer dann schwierig, wenn im Grunde genommen noch keine Not da ist. Natürlich ist jedem bewusst, dass man Übergewicht vermeiden sollte, dass man Sport machen sollte. Das machen auch viele Menschen, aber das ist kein Grund, deshalb keinen Bandscheibenvorfall zu bekommen. Sie können, wenn man ganz ehrlich ist, präventiv gegen einen Bandscheibenvorfall fast gar nichts machen. Sie können gegen diese beschriebenen Verspannungen der Kopfgelenke etwas machen, indem sie häufig die Haltung am Schreibtisch wechseln und nicht in monotone Tätigkeiten verfallen. Deshalb ist im Grunde genommen die Bewegung das A und O für den Muskelapparat.
Dr. Brinker, ist es denn so, dass ein Bandscheibenvorfall dann auch da auftritt, wo man tatsächlich zum Beispiel die Verspannungen hat, also im Lendenbereich? Oder kann es auch sein, dass Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich im Prinzip dazu führen, dass man im Lendenbereich einen Bandscheibenvorfall bekommt?
Ja, man kann ja nicht nur Bandscheibenvorfälle im Lendenbereich bekommen, sondern auch in der Halswirbelsäule. Und das ist natürlich die erste Angst, wenn man Nackenverspannungen hat, dass da ein Bandscheibenvorfall dahinter steht. Aber da ist es ähnlich, dass die Beschwerden dann meistens ausstrahlen in die Arme und auch dort in bestimmte Kennmuskeln und bestimmte Areale der Hand, Teile der Finger, eben nicht immer in alle Finger ausstrahlen. Und wenn man das nicht hat, wie der Dr. Papavero auch eben gesagt hat, wenn Sie also die Finger bewegen können, dort keine motorischen Ausfälle haben, dann ist es eventuell eben nur eine Verspannung und nicht unbedingt ein Bandscheibenvorfall.
Was unterscheidet denn den Bandscheibenvorfall jetzt, sagen wir mal, vom Hexenschuss, von Kreuzschmerzen, von Problemen mit dem Iliosakralgelenk?
Der Hexenschuss ist ja erstmal nur eine Beschreibung eines einschießenden Schmerzes. Das ist ja kein eigenes Krankheitsbild. Einen Hexenschuss können Sie ja haben, weil Sie Ihr Iliosakralgelenk blockiert haben. Sie können es aber auch haben, weil in dem Moment gerade ein Bandscheibenvorfall entsteht. Also das beschreibt ja nur das Symptom. Der Unterschied zwischen einer Blockierung des Iliosakralgelenkes zum Beispiel und einem Bandscheibenvorfall, der ins Bein ausstrahlt, ist meistens die Richtung der Ausstrahlung. Also wenn Sie im unteren Segment L5, also im unteren Lendenwirbelkörper und dem ersten Sakralwirbelkörper S1, wenn Sie dort einen Bandscheibenvorfall haben, der auf die Wurzel S1 drückt, dann ist es eine typische Ausstrahlung entlang der Rückseite des Oberschenkels bis in die Wade hinein ausstrahlend. Da können Sie also sagen, dass das Iliosakralgelenk in der Regel meistens mit seiner Ausstrahlung am Knie aufhört. Es gibt meistens eher nur Ausstrahlungen, die dann bis in die Pobacke gehen und gar nicht weiter.
Es ist immer wieder zu lesen, dass im Prinzip jeder Mensch, jeder von uns irgendwann im Leben mal einen Bandscheibenvorfall hat, nur die meisten merken nichts davon. Kann man das so allgemein sagen?
Ich vermute das auch. Dazu müsste man sie natürlich alle mal untersuchen, die über 30-Jährigen.
Aber es gibt ja vergleichsweise Untersuchungen, wo quasi vermutlich gesunde Menschen untersucht wurden mit bildgebendem Verfahren und bei vielen wurden eben Bandscheibenvorfälle festgestellt und die Betroffenen wussten nichts davon.
Gut, was die Statistiken angeht, ist bestimmt der Papavero dann bewanderter als ich.
Er nickt auch zustimmend.
Ich denke mal, vermutlich sind es über 90% der über 40-Jährigen, die irgendwo einen Bandscheibenvorfall haben, der aber keine Symptome hinterlässt.
Herr Professor, dem geben Sie recht.
Ja, ich gebe dem recht, weil es ist auch nachvollziehbar. Was wir merken, ist, wenn der Nerv eingeklemmt wird. Und diese Einklemmung kann natürlich durch den Vorfall erfolgen, aber es spielen andere Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel die Weite des Spinalkanals, in der der Vorfall stattfindet. Zum Beispiel, wenn man, das ist einfach ein Rohr, durch dieses knöcherne Rohr laufen alle Nervenwurzeln. Wenn dieses Rohr, nennen wir so dieser knöcherne Tunnel, anlagebedingt besonders weit ist, dann kann zwar ein Vorfall entstehen, aber er klemmt nicht den Nerv ein und deshalb spürt man nichts. Umgekehrt reicht eine kleine Bandscheibenvorwölbung, die eigentlich normalerweise nicht nennenswert Beschwerden machen würde, um relativ heftige Beschwerden auszulösen, wenn dieser Spinalkanal anlagebedingt außerordentlich eng ist, sodass eine Vielfalt von Faktoren zum Endergebnis führen. Wenn dieses Endergebnis gedrückter Nerv ist, dann empfindet man Schmerzen.
Wir haben wieder einen Anrufer in der Leitung. Jens Stöltjer aus Oldenburg ist das. Ich grüße Sie.
Guten Tag, Herr Sperling.
Sie hatten einen Bandscheibenvorfall, der liegt aber schon sehr, sehr lange zurück.
Vor 30 Jahren. Und zwar habe ich eine Baumschullehre gemacht und bin anschließend mit dem L4-Syndrom links nach Hause gegangen. Und ich konnte die Kupplung beim Autofahren schon nicht mehr treten. Ich hatte Lähmung im Zeh. Es ging also gar nichts mehr. Und dann bin ich zur Operation vorgesehen gewesen von unserem Krankenhaus hier vor Ort. Und haben meine Eltern auf Visite im Radio N3 gesehen, dass es ein anderes Verfahren gibt, und zwar die Chemonukleolyse. Und daraufhin bin ich behandelt worden in Hamburg-Schnelsen im Krankenhaus. Und ich war nach 2 Wochen schmerzfrei. Und das ist 30 Jahre her.
Und das hat bis heute angehalten.
Bis heute gehalten. Und ich bin immer noch Gärtner, also arbeite schwer mit dem Rücken auch. Und mich wundert, dass sowas überhaupt nicht publik gemacht wird. Da waren Leute mit mir im Krankenhaus, die sind mehrere Jahre, alte Menschen, viele Jahre mit einem Bandscheibenvorfall rumgelaufen und die sind da schmerzfrei wieder nach Hause gegangen. Professor, in Berlin wurde das damals ambulant gemacht, die konnten sofort wieder nach Hause gehen. Warum hört man von diesem Verfahren nichts mehr?
Die Frage gebe ich mal weiter an Professor Papavero.
Das hat einen Grund, der mit Medizin fast weniger zu tun hat. Diese Chemonukleolyse bestand darin, und auch heute, auch wenn sie sehr selten praktiziert wird in den Niederlanden, noch etwas, indem man ein Enzym, das Himopapain, in die Bandscheibe hineinspritzt, und das zersetzt so langsam das Bandscheibengewebe, und dadurch wird die Vorwölbung rückläufig gemacht. Medizinisch war das als wirksam erkannt worden. Es hat aber einige Todesfälle gegeben aufgrund einer Allergie, einer Schock, einer allergischen Schockreaktion auf das Himopapain. Und das hat in der medizinischen Gemeinschaft außerordentlich hohe, sage ich mal, versicherungstechnische Wellen geschlagen. Also ein Medikament einzusetzen, bei dem das Risiko ein tödlicher, sogenannter anaphylaktischer oder allergischer Schock sein kann. Und das hat der Methode sozusagen, wenn man das jetzt so salopp sagen kann, das Genick gebrochen.
Eine Spritzentherapie gibt es ja aber auch heute noch, die immer wieder angewendet wird, kurz PRT, periradikuläre Therapie. Da werden Spritzen direkt in den Wirbelbereich unter Röntgenkontrolle verabreicht. Wie gehen Sie da vor? Wie funktioniert das?
Das ist korrekt, wobei der entscheidende Unterschied ist, dass die PRT nicht mehr das Ziel hat, sozusagen die Ursache zu beseitigen, wie es damals bei der Chemonukleolyse war, also den Vorfall kleiner zu machen, sondern die Folgen des Vorfalles, die Schwellung des gedrückten Nerves.
Aber und
die
daraus Sie spritzen Schmerzmittel und Cortison.
Schmerzmittel und Cortison, das ist ein örtliches Betäubungsmittel normalerweise, und Cortison, das wird röntgengesteuert oder computergesteuert, beides ist da absolut legitim, wird eine Kanüle, eine dünne Nadel, sehr in die Nähe der Wurzel gebracht. Was ist der große Vorteil? Früher hat man über Tabletteneinnahme auch Cortison und Schmerzmittel verabreichen können, aber man musste die ganze Blutbahn und dadurch auch Organe wie Leber, Niere sehr chemisch belasten, um eine Wirkung zu haben in einem ganz kleinen Bereich, dort wo der Vorfall war. Die PRT hat den großen Vorteil, dass man eine hohe Konzentration an Medikamenten auf einen sehr gezielt auf einen kleinen Raum einbringen kann, ohne die Blutbahn zu belasten. Der Nachteil ist, gut, es gibt einen Piekser, der ist durchaus auszuhalten, und es gibt eine Strahlenbelastung durch die 1-2 CT-Bilder, die man machen muss, um die Nadel korrekt zu platzieren.
Dr. Brinker, das ist ja sicherlich ein Verfahren, das Sie auch kennen als Orthopäde. Ich habe gelesen, die Erfolgsquote liegt so bei 65%. Ist das gut oder ist das schlecht?
Das ist eigentlich eher gut, aber das ist natürlich auch ein sogenanntes invasives Verfahren. Das heißt, ein Verfahren mit einem Loch in der Haut und auch noch tiefer. Also ich bevorzuge natürlich als Osteopath auch eher Verfahren, die das vermeiden. Und das Medikament, wo Dr. Papavero gerade gesagt hat, dass es nur lokal eingebracht wird, muss ja auch sehr gezielt eingebracht werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann doch nicht so gut gezielt wird, wie meistens sich vorgenommen wird. Und dadurch ist das Verfahren aus meiner Sicht nicht unbedingt dem systemischen Verfahren, also das heißt einer Verabreichung eines oralen Medikamentes oder eben einer Infusion gegenüber im Vorteil.
Professor Papavero, wann entscheiden Sie sich für so ein Verfahren PRT?
Wir entscheiden uns recht oft dafür, weil es nicht hauptsächlich deswegen, aber weil es ambulant gemacht werden kann, weil es in kleinen Serien gemacht wird, also 2 bis 3 PRTs, weil es im Allgemeinen gut vertragen wird. Natürlich ist es völlig korrekt, wie Dr. Brinker sagt, dass es gezielt angebracht werden. Das spielt wie immer in der Medizin nicht ganz zu vermeiden die Handwerklichkeit und die Erfahrung der Ausführenden natürlich eine gewisse Rolle. Und wir halten das für, sage ich mal, in dem Sinne nutzbringend, dass, wie ich vorhin erwähnte, ein nicht unbeachtlicher Prozentsatz dieser Patienten vor 10 Jahren operiert worden wären und heute mit 2, 3, gelegentlich 4 PRTs gut behandelt werden können. Was man nicht machen sollte, ist eine Serie von 15, 20 PRTs, die wenig helfen. Also das macht wirklich dann nicht Sinn.
Die Krankenkassen zahlen dieses Verfahren ja nur in bestimmten Fällen.
Korrekt.
Wann genau kann man das machen?
Es gab eine Änderung, von der Zeit, die Gesetzgebung wurde verändert. Jetzt ist es so, dass die Krankenkassen es dann bezahlen, wenn die Überweisung über einen Schmerztherapeuten erfolgt. Das hat zu einer erheblichen Einschränkung geführt, weil eine solche Spritze, sage ich mal, mehr oder weniger auf dem Markt 130 bis 150 Euro zu Buche schlägt. Persönlich empfinde ich das als bedauerlich, weil der Nutzen der PRT also aus unserer Sicht deutlich ist. Und ich kann manchmal fast den Vorschlag geben, dass die Patienten darüber nachdenken, ob sie es aus eigener Tasche bezahlen, in der Verzweiflung nicht Monate warten zu müssen, weil das ist das Problem. Also die Schmerztherapeuten bilden sozusagen einen Engpass in der Indikationsstellung, weil es nicht so viele gibt. Und bevor man sich monatelang quält mit den Schmerzen, kann es vielleicht das Geld wert sein, es selbst zu bezahlen.
Weiterer Engpass ist ja sicherlich auch, dass nicht jeder ein CT zur Verfügung hat und dass jetzt in den meisten Fällen dieses Verfahren natürlich mit einer CT-Kontrolle erfolgt. Korrekt. Das können Sie eigentlich nur in der Klinik machen.
Ja, oder in CT-Praxen. Und richtig ist, man kann es ganz grundsätzlich auch mit Röntgen machen, aber da stimme ich Ihnen zu, da verliert die Genauigkeit. Also mit Röntgen ist es nicht so genau wie mit CT.
Ja. Sie hören die Redezeitvisite. Es geht heute um Probleme mit der Wirbelsäule. Was hilft den Bandscheiben? Das ist unser Thema. Unsere Telefonnummer nochmal 08000 441777, 08000 441777, oder Sie können auch im Internet mitmachen, ndr.de/redezeit. Die Telefonnummer gewählt hat unsere Hörerin Carmen Röver, die aus Hildesheim anruft. Schönen guten Abend. Hallo, Frau Röver.
Ja, guten Abend.
Jetzt hören Sie uns, das ist schön. Guten Abend.
Ja, ich habe ein Problem und zwar habe ich plötzlich, also ganz plötzlich, ich bin putzmunter und ganz plötzlich habe ich einen wahnsinnigen Schmerz, dass ich schreien kann. Ich kann dann nicht mehr laufen, nicht mehr stehen.
Wo haben Sie den Schmerz?
Im unteren Rückenbereich und das zieht dann auch vorne in den Bauch rein. Ein Gefühl, als wenn ich durchbrechen würde. Und dann, wenn ich mich dann hinsetze, so 10 Minuten, dann geht es wieder weg. Genauso plötzlich, wie es gekommen ist.
Ich gebe das mal an Dr. Brinker in Kiel weiter, wobei ich ihm auch sagen muss, wir können hier in dieser Sendung
keine
schwer individuelle
machen,
Diagnosen stellen. Also diese Sendung verhindert nicht, dass Sie damit auch zum Arzt gehen sollten. Aber sind das Symptome, Dr. Brinker, die Ihnen bekannt vorkommen?
Ja, das hätte ich jetzt natürlich auch zuerst gesagt. Also die Dame sollte auf jeden Fall das von einem Fachmann persönlich begutachten lassen. Und letztendlich ist das immer schwierig zu sagen, was nun durch einen Bandscheibenvorfall ausgelöst wird und ob es irgendwas anderes ist. Also wenn es wirklich nach vorne in den Bauch oder in die Leiste ausstrahlt, kann es ein Bandscheibenvorfall sein, es kann auch aus der Hüfte kommen, es kann selbst vom Darm kommen oder durch einen Leistenbruch. Das befindet sich alles in dieser Gegend. Wenn das ein Fachmann vermutet, wird er das dementsprechend untersuchen und Ihnen dann auch sagen, was Ihnen da fehlt.
Also Frau Röver, das ist eigentlich der Rat, damit doch auch unbedingt zum Arzt zu gehen, gerade wenn die Beschwerden auch so schlimm und so stark sind, wie Sie es uns hier beschrieben haben. Dr. Brinker, wie gehen Sie denn vor, wenn Patienten zu Ihnen in die Praxis kommen und über Beschwerden klagen, die vermuten lassen, es könnte ein Bandscheibenvorfall dahinter stecken?
Wir sind ja in erster Linie eine osteopathische Schwerpunktpraxis. Das heißt, die meisten Patienten fragen natürlich nach einem konservativen Verfahren und nach einem manualtherapeutischen Verfahren zur Behandlung ihrer Beschwerden. Was dann häufig vorkommt, sind eben diese Rückenschmerzen und auch Ausstrahlungen in das Bein, wobei ich zunächst erstmal dann kontrolliere, ob es Verwringungen des Beckens zum Beispiel gibt, die dafür verantwortlich sind, und natürlich teste ich, wo der Schmerz vor allen Dingen sitzt und wohin er ausstrahlt. Das heißt, es gibt ja typische Anzeichen, wie Dr. Papavero gerade schon gesagt hat, die Ausstrahlung in die Beine, die dann auch motorische Ausfälle machen, die von mir eben schon erwähnten sensiblen Ausfälle, die also nur mit Kribbeln und Taubheitsgefühl einhergehen. Wenn sowas berichtet wird, dann geht man auf die Suche nach einem Bandscheibenvorfall und macht dann typische Tests für nicht die Bandscheibe selber, aber für den Nerven, der eingeengt wurde, und guckt, ob ein gewisser Dehnungsschmerz in diesem Nerven entsteht, der dann wiederum diese Vermutung verhärtet, dass tatsächlich so ein Bandscheibenvorfall vorliegt.
Ist der erste Schritt dann das sogenannte bildgebende Verfahren? Also machen Sie ein MRT mit der Magnetresonanztomographie, eine Aufnahme der betroffenen Stelle?
Der erste Schritt ist immer die Untersuchung. Und die Untersuchung muss schon im Grunde die Gewissheit geben, dass es sich um einen Bandscheibenvorfall handelt. Der Bandscheibenvorfall ist letztendlich im MRT dann nur das, was ich erwarte, wenn ich es ohnehin schon mache. Also der Bandscheibenvorfall ist aus meiner Sicht in erster Linie eine klinische Diagnose, also eine Diagnose, die durch Untersuchung zustande kommt. Und dann mache ich das MRT eigentlich nur, um zu bestätigen, dass es das ist, oder um eben dem Operateur, der nachher eventuell doch noch zu Rate gezogen werden muss, den Umfang dieses Bandscheibenvorfalls darzustellen, bevor er dann tatsächlich reinschneiden muss.
Führt ein MRT, also sagen wir mal ein Röntgenbild, auch unter Umständen zu einer Fehldiagnose, weil Sie dort einen Bandscheibenvorfall sehen, aber der eigentlich gar nicht Auslöser ist für die beschriebenen Beschwerden?
Ja, wir sagten ja gerade schon, dass ein sehr hoher Prozentsatz der über 40-Jährigen einen Bandscheibenvorfall hat, ohne überhaupt Beschwerden zu haben. Nun haben Sie also beispielsweise eine Blockierung, eine sogenannte Dysfunktion, wie wir Osteopathen sagen, im Iliosakralgelenk, also in dem Gelenk zwischen dem Kreuzbein und dem Darmbein. Und dann lässt man sich vielleicht vom Patienten auch verleiten, zu schnell ein MRT durchzuführen. Und dieses MRT, siehe da, zeigt dann einen Bandscheibenvorfall, der zufällig in den gleichen Bereich ausstrahlen würde. Und dann ist sehr schnell diese Verbindung hergestellt. Ich habe da Schmerzen, ich habe einen Bandscheibenvorfall im MRT. Und dann lässt man sich kaum noch davon abbringen, dass das vielleicht beides miteinander gar nichts zu tun hat.
Herr Rauscher, unter Umständen kann ja auch der Piriformismuskel zu solchen Beschwerden führen, die denen des Bandscheibenvorfalls ähnlich sind. Was genau ist das?
Der Piriformismuskel verläuft quer am Gesäß und tangiert den Ischiasnerven. Und eine Verspannung oder ein Triggerpunkt in diesem Muskel kann dazu führen, dass es zu einer Irritation des Ischiasnerven in seinem Verlauf kommt. Es ist aber im Grunde genommen beschriebenermaßen auch wieder nur ein Schmerz im Oberschenkel bis zum Knie, der nicht in die Waden- und Fußregion ausstrahlt und deshalb von einem Bandscheibenvorfall der unteren Lendenwirbelsäule gut zu unterscheiden.
Aber durch Tests dann eben auch gut festzustellen und wahrscheinlich aber auch gut zu behandeln, manuell gut zu behandeln.
Genau. Wenn die Muskulatur das Hauptproblem ist, es ist sehr viel leichter, als wenn ein Bandscheibenvorfall vorhanden ist, weil die Muskulatur im Grunde genommen ein aktives Gewebe ist, das man sehr schön bearbeiten kann. Sowohl passiv als auch, und das ist sehr wichtig, aktiv. Die Menschen müssen wieder in die Aktivität zurückkommen und müssen die Funktion des Muskels ausschöpfen, damit der Muskel wieder vermehrt und verbessert arbeiten kann.
Wie arbeiten Sie denn mit Patienten, die Ihnen vom Arzt überwiesen werden in Ihre Therapieabteilung, die einen Bandscheibenvorfall haben? Gehen wir mal davon aus, Lendenwirbelbereich mit Ausstrahlung ins Bein. Physiotherapie ist erstmal das Mittel der Wahl für die konventionelle Behandlung. Wie gehen Sie da vor?
Im Grunde sind es mehrere Bausteine. Zum einen geht es erstmal darum, wenn es ein akuter Bandscheibenvorfall ist, dass man über Lagerungstechniken eine Druckentlastung der Nervenwurzel hervorrufen sollte. Aber es geht immer in der Physiotherapie immer darum, dass man einen Versuch macht und dann eben schaut, wie reagiert der Patient auf diese Therapie. Wenn es positiv ist, ist das natürlich wieder eine Hausaufgabe für den Patienten, das stündlich zu tun, um im Verlauf der Zeit Gewissheit zu bekommen, ob diese Therapie das Mittel der Wahl ist. Zusätzlich versuchen wir in der Therapie, den Nerv in seiner Hülle und in seiner Beweglichkeit von der Lendenwirbelsäule bis runter ins Bein zu mobilisieren, um die schmerzende Ausstrahlung ins Bein zu reduzieren.
Und Sie kommen dabei ja an den Wirbel und an die Bandscheibe nicht dran. Sie können ja eigentlich nur das umgebende Gebiet bearbeiten.
Genau. Es geht eben mit den Händen nicht darum, den Bandscheibenvorfall direkt zu beeinflussen, sondern eben über Techniken eine Entlastung der Nerven und umliegenden Strukturen zu schaffen.
Wenn der Arzt Physiotherapie verordnet, dann gibt es bei den gesetzlichen Kassen in der Regel 6 Termine und zeitlich bleiben dann netto vielleicht 15 Minuten. Kann man da überhaupt noch sinnvoll arbeiten?
Aus meiner Sicht ja. Man muss einfach differenzieren, man muss überlegen, was ist das Ziel der Physiotherapie. Es geht darum, eine Untersuchung zu machen, die mir Hinweise gibt über das Geschehen des Patienten. Und dann geht es eben darum, immer über ein oder zwei Therapievorschläge mit dem Patienten zu reden, ihn aufzuklären und ihn dann regelmäßig die Übung machen zu lassen und um dann im Rehtest beim nächsten Termin zu schauen, wie ist der Effekt dieser Therapie. Entweder mache ich genau diese Richtung weiter oder ich versuche einen neuen Weg.
Aber das heißt, Sie geben Anleitung fürs Üben zu Hause.
Ja.
Man muss sich eben auch darauf verlassen, dass die Betroffenen dann den inneren Schweinehund überwinden und wirklich regelmäßig üben.
Das ist grundlegend wichtig in der Physiotherapie. Denn wenn Sie überlegen, dass Sie zum Beispiel zweimal die Woche für 20 Minuten einen Physiotherapie-Termin haben, gerechnet auf eine ganze Woche, in denen, wo der Tag 24 Stunden hat, ist es eben relativ wenig Zeit. Und im Grunde reicht das dann nicht aus. Die Patienten müssen aktiv mitarbeiten.
Ich begrüße jetzt am Telefon Herrn Ulf Deutsch, der aus Hamburg anruft. Guten Abend.
Guten Abend.
Was möchten Sie berichten?
Ja, Sie hatten vorhin die Nukleolyse angesprochen. Und ich bin inzwischen 85 und vor 45 Jahren hatte ich einen Bandscheibenvorfall, wurde so diagnostiziert und wurde eine Nukleolyse gemacht, die aber überhaupt nichts genützt hat. Ich hatte hinterher noch eine Reha, aber das wurde nicht besser, aber es wurde auch nicht schlimmer, bis dann plötzlich doch Lähmungen auftraten. Also über den Ischias-Schmerz und ich konnte den Fuß nicht mehr heben. Und da hat mich dann hier Professor Friedrichs operiert und danach war es perfekt und ist nie wieder aufgetreten. Aber er hatte dann auch den Wirbelkanal etwas aufgeweitet.
Also Sie sind operiert worden vor sehr, sehr langer Zeit. Wir haben ja nun heute schon gehört, Professor Papavero, dass nicht mehr so viel operiert wird. Sagen Sie uns doch nochmal, wann entscheidet man sich definitiv bei einem Bandscheibenvorfall für eine Operation?
Es gibt unterschiedliche, sage ich mal, Dringlichkeitsstufen und Kriterien für eine Bandscheibenoperation. Also ein absolutes Muss und ganz schnell zu operieren, das ist, wenn man Blasen- und Mastdarmstörungen hat. Da soll innerhalb 6 Stunden operiert werden. Das ist außerordentlich selten, eine wirkliche Ausnahmeerscheinung. Dann die zweite Dringlichkeitsstufe wird dargestellt von Lähmungen, so ist jetzt berichtet worden, meistens eine Fußheberlähmung oder eine Oberschenkellähmung oder eine Fußsenkerlähmung. Da ist es abhängig vom Grad der Lähmung. Die Lähmungen werden zu den Graden eingeteilt von 0 bis 5 und je schwerwiegender die Lähmung, desto dringlicher der Eingriff. Aber da sprechen wir von Tagen bis wenigen Wochen sollte man operieren. Und dann bleibt eine letzte Gruppe, in der man zwar keine Lähmungen hat, vielleicht Taubheitsgefühle, aber sogenannte behandlungsresistente Schmerzen, also Schmerzen, die vom Patienten als quälend empfinden werden, die seine Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und die trotz vorausgegangener Behandlungen, was wir sagen wir in Begriff konservative Behandlung, sei es eben Osteopathie, Physiotherapie, wir können vielleicht die teilweise invasive Behandlung der PRTs noch dazu zählen. Wenn das alles nicht geholfen hat und der Patient, jetzt sage ich es mal so, um Zahlen zu nennen, auf einer Schmerzskala von 0 bis 10 immer noch unverändert Schmerzen von 7 oder mehr hat, obwohl er Medikamente nimmt, Tag ein, Tag aus und immer vorausgesetzt, man hat in der Bildgebung einen Vorfall, der das Ganze erklärt und der schlüssig passt. Denn das ist die eigentliche Schwierigkeit, fast mehr als die korrekte Operation, die korrekte Indikation, also die Begründung der OP. Wenn das alles gegeben ist, dann macht auch in diesen Fällen eine Operation Sinn.
Bevor wir über die Operation weitersprechen, würde ich gerne Dr. Brinker mal fragen, der ja in der niedergelassenen Praxis arbeitet. Wie lange würden Sie warten, bis Sie eine Patientin, einen Patienten zur Operation überweisen?
Das ist immer individuell zu entscheiden. Also diese Kriterien, die der Dr. Papavero gerade erwähnt hat, da kann ich überall zustimmen. Nur die meisten Patienten können damit relativ wenig anfangen, um sich wirklich dann zu entscheiden, ob sie sich operieren lassen oder nicht. Denn letztendlich ist es aus meiner Sicht eine Entscheidung des Patienten, ob er sich operieren lässt oder nicht. Wichtig ist, eine Lähmung ist immer primär eine OP-Indikation. Solange keine Lähmung besteht, besteht eigentlich alle Zeit der Welt, um sich konservativ behandeln zu lassen.
Das aber ist irgendwann so kommt ja dann mal der Punkt, wo man sagt, konventionelles Verfahren bringt nichts mehr, jetzt muss man zur Operation.
Es gibt Patienten, die das bereits nach einer Woche entscheiden. Es gibt auch Patienten, die haben gar keine Lähmung, wollen trotzdem gerne operiert werden. Die Patienten, die zu mir kommen, wollen in erster Linie möglichst lange Zeit verbringen, ohne auf dem OP-Tisch zu landen. Und natürlich ist es so, wenn das nach 2 Wochen ergebnislos bleibt, die Behandlung, dann schicke ich auch zu einem Neurochirurgen. Aber das heißt nicht, dass der Patient deswegen sofort operiert wird. Denn es bedarf eben einer gewissen Zeit. Es bedarf mehrerer Wochen, um alle Therapieoptionen eventuell auch durchprobiert zu haben. Denn dem einen hilft die PRT, dem nächsten hilft die Osteopathie, dem dritten hilft eben mehr die Physiotherapie. Manchmal ist es auch zu früh, osteopathisch oder physiotherapeutisch zu behandeln, weil der Nerv so gereizt ist, dass er zunächst erstmal Medikamente braucht, um wieder abzuschwellen. Dann hat vielleicht die erste Serie der Physiotherapie gar keinen Erfolg gebracht. Aber wenn Sie dann eine Zeit lang Medikamente bekommen haben und der Nerv etwas abgeschwollen ist, hat die Physiotherapie plötzlich durchschlagende Erfolge oder eben die Osteopathie.
Professor Papavero, kennen Sie das auch, was Herr Brinker beschreibt, Patienten, die kommen und eigentlich sagen, bitte operiert mich sofort, ich habe keine Zeit, keine Lust auf langwierige Behandlung. Ich möchte die Operation jetzt und möchte danach beschwerdefrei sein.
Unbedingt, und das ist ein Zeichen der Zeit. Ich bin jetzt 34 Jahre tätig und ich erinnere mich, dass es in meiner Vergangenheit, also in den vergangenen Jahrzehnten, bei weitem nicht der Fall war. Das ist, das sage ich mit einer gewissen Traurigkeit und Bitterkeit, ein Zeichen der Zeit. Das ist ein Zeichen der Angst, der Sorge um den Arbeitsplatz. Es kommen Patienten, die bitten, dass sie in ihren Urlaub operiert werden können, dass sie über das Wochenende, dass sie Freitag operiert werden, damit sie das Wochenende in der Klinik verbringen können und Dienstag oder Montag entlassen werden können. Zugegeben, es ist nicht die Regel. Es ist eine relativ kleine Anzahl, aber ich beobachte im Laufe der letzten, sagen wir, 8 Jahre sicher eine Zunahme dieses Wunsches, operiert zu werden, um das Problem schnell los zu sein.
Aber das ist ja keine medizinische Indikation, der Sie nachgeben können.
Und die erste Aufgabe, die ich mir dann stelle, ist, mit dem Patienten zu reden, mir die Zeit zu nehmen, ihn versuchen zu überzeugen, dass das keine sinnvolle Alternative ist, wenn das ganze medizinische, sagen wir, die ganzen anderen medizinischen Kriterien nicht auch dafür sprechen. Und meistens muss man sagen, gelingt es. Warum? Weil man als Patient, hätte ich auch absolut, hat man die Vorstellung, ja, es geht mir jetzt schlecht und wenn ich operiert werde, geht es mir dann hinterher gut. Das ist ja eigentlich die Erwartung, die jeder Patient hat. Leider stimmt das nicht ganz so. Kein Eingriff, keine medizinische Behandlung, auch schon gar nicht invasive wie Operationen, erfolgen zum biologischen Nulltarif, habe ich so formuliert. Das heißt, jede Operation hat Risiken und die müssen abgewogen werden mit dem Nutzen, den die Operation bringt. Und es muss immer einen guten Grund geben, um den Patienten diese Risiken zuzumuten in der Erwartung, dass man einen größeren Benefit davon hat. Und auf keinen Fall würde man einem Patienten einen Narkosezwischenfall, eine Wundinfektion, eine Eiterung des Wirbelkörpers zumuten, sozusagen nur, um unter Anführungszeichen das Problem schnell loszuhaben.
Und Operation bedeutet ja auch nicht, dass die Patientin, der Patient dann putzmunter vom OP-Tisch hüpft und wieder zur Arbeit gehen kann, Herr Rauscher. Wie lange dauert denn dann überhaupt die Nachsorge? Dann kommen Sie ja sicherlich auch wieder ins Spiel.
Wenn die Operation erfolgreich war und der Bandscheibenvorfall der Grund für die Beschwerden war, sind die Patienten direkt nach der Operation deutlich schmerzgelindert und können bereits ein paar Stunden nach der Operation aufstehen und sich bewegen. Das ist alles kein Riesenproblem. Das Problem tritt erst dann auf, wenn die psychosozialen Belastungsfaktoren, die Herr Papavero gerade eben beschrieben hat, also dieses, ich habe Druck bei der Arbeit, ich muss schnell wieder zurück, wenn diese Dinge in den Vordergrund gelangen und wenn dann der Schmerz ein Eigenleben entwickelt, dann ist es eben so, dass nicht mehr die Bandscheibe das Hauptproblem ist, sondern der Schmerz. Und dann muss man eben über andere Therapieoptionen nachdenken, da muss man über Psychologie in einem multimodalen Setting nachdenken, da muss man darüber nachdenken, einem Team diesen Menschen zu bearbeiten, um ihn langfristig aus dieser Mühle der Belastungsfaktoren herauszulavieren.
Sie haben eben schon gesagt, wenn die Operation erfolgreich ist, Professor Papavero, sie ist ja nicht in jedem Fall erfolgreich. Kann man da eine Prozentzahl sagen, wie oft es Probleme gibt oder vielleicht auch die Betroffenen hinterher mehr Beschwerden haben als vorher?
Kann man sagen. Es ist natürlich immer schwierig in der Medizin, sagen wir, so ganz scharfe Zahlen zu nennen, weil das nicht wie in der Ingenieurwissenschaft ist, dass man sagt, so Vergaser ist defekt, ich tausche den Vergaser auf, also muss das Auto auch funktionieren. Aber in der internationalen Literatur, also aus der gesammelten Erfahrung von sehr großen Patientenanzahlen, hat die Bandscheibenoperation, also die lumbaren Lendenwirbelsäule, Bandscheiben-OP eine Erfolgsrate von etwa 80-85%. Das ist relativ hoch und das bedeutet im Allgemeinen, dem Patienten geht es nach der Operation besser als vorher. Das bedeutet leider nicht, er ist danach beschwerdefrei. Warum? Weil die Operation nicht die kranke Bandscheibe heilen kann. Die Operation kann nicht das Übergewicht heilen, die Operation kann nicht die schlaffe Rückenmuskulatur heilen, die Operation kann nicht, das hört sich jetzt merkwürdig an, das Rauchen abgewöhnen. Rauchen ist ein erheblicher Risikofaktor für die Bandscheibenerkrankung. Die Operation kann nur unter Anführungszeichen durch die Entfernung des Vorfalles die besten Voraussetzungen schaffen, dass sich der Nerv erholt. Aber der Nerv muss sich von alleine erholen und indirekt über die Physiotherapie, über das Training. Wenn er vor der Operation erheblich beschädigt war, kann er auch nicht vollständig gesund werden. Das heißt, Sie hören aus all diesen limitierenden Faktoren, die Operation ist beileibe nicht die Zauberformel, dass man sagt, ja, man operiert und alles ist wieder gut. Nein, die Operation kann nur bestimmte Aspekte der vielen Aspekte, die das ganze Krankheitsbild bedingen, lösen. Und die Kunst besteht darin, dass man die genau feststellt und dann hat die Operation eine verhältnismäßig hohe Wahrscheinlichkeit, den Zustand zu verbessern.
Wobei man
verbessern.
Eben auch sagen muss, dass so mindestens jeder Zehnte dann auch durchaus noch Komplikationen hat.
Man kann ja auch klar machen, wenn 85% nun gelingen, dass diese 15%, die nicht gelingen, das klingt zwar im ersten Moment wenig, aber wenn Sie nach Italien in Urlaub fahren und man würde Ihnen vorher sagen, jeder Zehnte kommt nicht am Ziel an, wo er gerne hin möchte, würde ich mich fragen, ob ich da hinfahren möchte. Also ob ich dann das Auto benutze, was dann vielleicht liegen bleibt. Also wenn man das aus anderer Warte sieht und man nicht bei so einer Operationswahrscheinlichkeit bleibt, dann klingt das gleich viel schlechter.
Aber auch Sie, Dr. Brinker, sind ja auch jemand, der Operationen jetzt nicht komplett ablehnt.
Nein, überhaupt nicht. Also es gibt ganz klare Fälle, wo ich sage, so jetzt das sind die Möglichkeiten, die ich habe und die ich weiter sehe, ausgeschöpft. Und vor allen Dingen, das Problem scheint anders nicht in den Griff zu bekommen sein. Und dann überweise ich auch Patienten zum Neurochirurgen. Aber wie ich gerade schon sagte, die Weiche stellt sich dort in dem Moment, wo eine Lähmung vorliegt. Und solange ich keine Lähmung habe, habe ich alle Zeit der Welt, konservativ zu arbeiten.
Wir haben wieder einen Anrufer. Reinhold Kluth aus Rauderfehn ist das. Ich grüße Sie. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Ja, ich bin seit 47 Jahren Masseur und bin blind und beschäftige mich da nun immer noch tagtäglich mit, obwohl ich schon 10 Jahre lang meine Praxis verkauft habe. Und tagtäglich kommen hier Leute mit Ischias und diesen Geschichten. Und ich nenne das ja immer über diesen bessere und sich schönere Wort, dieses Hexenschuss, dass diese Bandscheibenvorwölbung, ich mag dieses Wort Bandscheibenvorfall, das hört sich immer so brutal und schlimm an. Das sind vielfach einfach nur verschobene Wirbel, verschobene Bandscheiben. Das kann man eigentlich, man nennt es ja auch noch Chiropraktik, das hat nur auch so einen negativen Touch, aber das sind einfache Bewegungen, dieses Verdrehen der Lendenwirbel und dann oftmals flupp, flupp, flutschen die wieder rein und bei jungen Leuten vor allen Dingen. Wenn ich dann höre, dass 21-Jährige, 22-Jährige operiert worden sind an der Bandscheibe und man hätte das Mädel bloß mal ein bisschen verdrehen müssen und dann wäre es schon wieder gut gewesen. Aber wenn das dann keiner macht und einfach so hingehalten mit Medikamente und ja und nichts Richtiges passiert, so wie ich das sehe, ja, dann geht es dann zur Operation. Und dann hat man schon mal irgendwie einen Schaden da und dann kommt irgendwann die zweite Operation und so weiter geht es dann irgendwann.
Es klingt fast ein bisschen einfach spielerisch zu sagen, ein bisschen verdrehen und dann ist wieder gut, Dr. Brinker.
Wird aber auch viel einfach jetzt in einen Topf geworfen. Ja. Und das ist ja nun genau die Kunst desjenigen, der das Ganze untersuchen muss. Und deswegen ist es auch ein Arzt, der das macht, der eben die Erfahrung hat und die differenzialdiagnostischen Möglichkeiten hat, zu sagen, es ist jetzt eben nicht nur eine Verdrehung, es ist jetzt eben nicht nur eine Blockade, es ist nicht nur eine Dysphorie, Dysfunktion. Und es ist nicht nur ein Muskel wie der Piriformis, der vielleicht verhärtet ist, sondern es ist eben tatsächlich ein Bandscheibenvorfall. Und ein Bandscheibenvorfall ist bei weitem keine Bandscheibenvorwölbung. Das ist eben was völlig anderes. Ja, selbst da gibt es schon einen eindeutigen Unterschied. Das kann man nicht alles in einen Topf werfen und sagen, ich drehe mal ein bisschen und dann hat sich das. Also es ist eine Frage der Diagnostik. Und wenn Sie einen Bandscheibenvorfall haben, der auf eine Nervenstruktur drückt, dann sollten Sie sogar als Masseur nicht einfach weiter verdrehen, sondern dann sind Sie angewiesen, eigentlich diesen Patienten auch an einen Arzt zu überweisen.
Und über einen Punkt sollten wir dann auch unbedingt noch sprechen. Wir haben ja auch die ganze Zeit von den Schmerzen gehört, die ein Bandscheibenvorfall verursachen kann. Schmerzmittel sind da oft unabdingbar, Dr. Brinker. Welche sind denn das? Vor allen Dingen, wie stark müssen die sein?
Also zunächst mal fängt man dann, wenn man Medikamente nimmt, meistens mit nicht-steroidalen Antirheumatika an, wie zum Beispiel Ibuprofen oder Diclofenac oder Indomitazin.
Aber die kann man ja nicht über sehr lange Zeit nehmen, ne?
Nee, die kann man nicht über lange Zeit nehmen und meistens gibt man dann auch einen Magenschutz dazu. Aber man kann zumindest erstmal auch nicht nur diese schmerzlindernde Wirkung dieser Medikamente nutzen, sondern auch die abschwellende und entzündungshemmende Wirkung dieser Medikamente nutzen. Denn der Nerv, um den es geht, der da eingeklemmt ist, der ist nicht nur plattgedrückt, sondern der schwillt auch an. Der, stellen sich vor, Sie stecken sich einen Finger ins Auge und das Weiße wird langsam rot und schwillt an. So ähnlich müssen Sie sich einen Nerv vorstellen, der ordentlich geärgert wurde. Der ist dann auch dick und richtig ödematös, wie wir sagen, flüssigkeitsgefüllt. Und der geht ja durch enge Strukturen, der geht ja nicht nur durch den Spinalkanal, sondern der geht auch links und rechts an den Seiten raus, bevor er aus dem Spinalkanal, aus dem Wirbelkörper, bevor er dann ins Bein zieht. Und da sind nochmal neuere Engstellen. Das sogenannte Foramen, also das Loch, durch das dieser Nerv durchgeht, ist sehr, sehr eng. Und wenn da noch ein Bandscheibenvorfall dazukommt und dieser gereizte Nerv, dann wird es eben so eng, dass das Ganze zu einem Teufelskreis wird. Der Nerv kriegt immer mehr Druck, der Nerv schwillt immer mehr an und in dem Moment, wo er noch mehr anschwillt, hat er noch weniger Platz und Sie kriegen das gar nicht mehr in den Griff, wenn Sie einfach nur ein Schmerzmittel geben. Sie müssen also was Entzündungshemmendes und Abschwellendes dazu geben.
Herr Rauscher, muss es denn immer darum gehen, den Schmerz komplett zu, sage ich mal, betäuben oder kann man auch in gewisser Weise lernen, mit diesem Schmerz umzugehen?
Es ist auf jeden Fall so, dass ein gewisser Anteil von Schmerz bei einem Bandscheibenvorfall dazugehört. Sie können nicht davon ausgehen, dass Sie relativ zügig schmerzfrei sind. Aber es geht auch nicht darum, schmerzfrei zu werden. Es geht darum, wieder die alltäglichen Aktivitäten ausführen zu können, die man auch mit einem Zwicken im Rücken oder im Bein ausführen kann. Die entscheidende Frage ist immer, wie sehr immobilisiert mich dieser Schmerz? Und je mehr Immobilisation, desto mehr sind Medikamente oder Infiltrationen erforderlich. Und je weniger, desto mehr sollten Sie als Patient auch selbst versuchen, über Bewegung und Aktivität diese Schmerzen langfristig zu lindern.
Sie arbeiten ja bei sich im Rückenzentrum hier in St. Georg auch nach dieser multimodalen Schmerztherapie, also einem interdisziplinären Ansatz. Wie können Sie da den Betroffenen helfen?
Unsere Patienten haben einen Unterschied im Gegensatz zu diesen Patienten, über die wir gerade eben sprechen, denn sie haben chronische Schmerzen, das heißt Schmerzen weit länger als 3 Monate, wo eben der Bandscheibenvorfall per se nicht der Grund für den Schmerz ist. Es gibt halt multifaktorielle Ursachen. Es können psychologische Ursachen noch mit dabei sein, es können Arbeitsplatzkonflikte mit dabei sein. All diese Dinge bewirken eine erhöhte Wahrnehmung des Schmerzes und dadurch eben eine Arbeitsunfähigkeit oder irgendwas anderes in dieser Art. Und dann kann man eben nicht mehr nur körperlich arbeiten, sondern muss dann auch mit Psychologen und mit viel Aufklärungsarbeit arbeiten, dass diese Menschen die Sorge vor Bewegung verlieren und wieder in die normalen Aktivitäten des Alltags kommen.
Wir haben jetzt fast eine Stunde lang über Probleme mit der Wirbelsäule, über Bandscheibenvorfälle gesprochen. Professor Papavero, sind das Probleme, mit denen wir hier in der, sag ich mal, in der westlichen Industriewelt vermehrt zu tun haben, also mehr zu tun haben als Menschen auch in anderen Teilen der Erde?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich natürlich über die anderen Teile der Erde nicht persönliche Erfahrung habe. Aber es spielen viele Faktoren eine Rolle. Sicher ist es so, dass wir die Möglichkeit haben, jetzt wenn wir von der Bundesrepublik Deutschland sprechen, relativ umfangreich, flächendeckend bildgebende Diagnostik zu machen, diese Krankheitsbilder zu diagnostizieren. ich sage es mal, wenn man jetzt, ich weiß nicht, ob man Namen nennen kann, aber in der Wüste der Mongolei oder in einer steinigen Wüste in Afghanistan einen Bandscheibenvorfall hat, dann hält man den aus, die Schmerzen klingen irgendwann ab, die Lähmung bleibt vielleicht, man kann mit einem teilgelähmten Fuß leben, es ist nicht lebensbedrohlich und ich glaube, man wird nie ein MRT haben, man wird erst recht nicht eine Operation haben. Also insofern glaube ich, ist die Medizin nicht immer so etwas Neutrales, Abstraktes, sondern sie ist auch gesellschaftsgebunden und das erklärt, warum wir die Wahrnehmung haben, dass wir in Deutschland so viele Bandscheibenvorfälle hätten.
Der Bandscheibenvorfall, schmerzhaft und lästig. In vielen Fällen geht er von alleine wieder weg. Und am besten ist es natürlich vorzubeugen, zu trainieren, damit es gar nicht erst so weit kommt und auch nicht im schlimmsten Fall zur Operation. Das war die Redezeitvisite für heute. Ich danke allen, die mitgemacht haben und ich danke ganz herzlich meinen Gästen. Christian Rauscher, Physiotherapeut, Therapieleiter am Rückenzentrum Asklepios Klinik St. Georg. Vielen Dank. Professor Luca Papavero, Chefarzt an der Klinik für Spinale Chirurgie der Schönkliniken in Hamburg-Eilbeck und Dr. Oliver Brinker, Facharzt für Orthopädie mit dem Schwerpunkt Osteopathie in der Praxis Felsenburg in Kiel. Ihnen ganz herzlichen Dank, auch allen, die zugehört haben und mitgemacht haben. Thema der Redezeit morgen, ein Themenabend, Neuwahlen für Niedersachsen, geht Vertrauen in die Politik verloren. Da können Sie auch wieder mitmachen, auch schon im Internet ndr.de/redezeit. Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert, mein Name ist Andreas Sperling. Schönen Abend noch und tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.